SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Frontalkollision zweier Züge in Oberbayern. Beim Unglück sterben mehrere Menschen, über 100 werden verletzt. Die Arbeitslosigkeit nimmt in der Schweiz schleichend zu. Sie ist auf dem höchsten Stand seit 2010. Das spüren die Stellensuchenden auch in den Arbeitsvermittlungszentren.
Ich sehe halt einfach, dass die unter einem wahnsinnigen Druck sind, dass die nicht das geben können, was sie gerne geben würden, dass sie nicht mit dem Herz können, so wie sie gerne möchten, bei der Sache sein.
Eindrücke aus dem RAF Winterthur. Und die Welt wird wieder mehr und mehr zum Pulverfass. Überall wird aufgerüstet. Dazu die Fakten aus dem neuesten Bericht des Internationalen Instituts für strategische Studien und das Tagesgespräch mit dem Mitautor Bastian Giegerich.
Die traurige Einsicht muss wohl lauten, dass jenseits von Europa die Zeit militärischer Konflikte nie vorbei war und wir sicherlich gut daran tun, anzuerkennen, dass auch in Europa diese Gefahr doch noch nicht völlig in die Geschichte gehört.
Bastian Giegerich ist unser Gast um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Es geschah im morgendlichen Pendlerverkehr. Bei Bad Aibling in Oberbayern stoßen zwei Züge frontal zusammen. Die Polizei meldet mehrere Tote und mehr als 100 zum Teil schwer Verletzte. Peter Vögeli, was weiß man inzwischen über Todesopfer und Verletzte?
Also man weiß, es soll um 13 Uhr nun eine Pressekonferenz der Behörden stattfinden, wo auch Verkehrsminister Dobrindt teilnehmen soll. Er ist im Moment vor Ort, schaut sich die Unfallstelle an. Das heißt, die neuesten Erkenntnisse haben wir noch nicht, aber was man bis jetzt sicher weiß, 8 Zugpassagiere sind gestorben, rund 100 verletzt worden, darunter sind 50 schwer, ja sogar Schwerstverletzte. Unter den Toten befinden sich auch ein Lokführer, der zweite konnte bislang nicht gefunden werden. Und was man auch weiß, weil Fasnachtsferien sind, waren, Glück im Unglück, keine Schüler in den Zügen.
Die Bergungsarbeiten sind offenbar noch immer im Gang. Wie laufen diese?
Sie sind schwierig, aber offenbar weitgehend abgeschlossen. Schwierig waren sie, weil der Unfall in einem schwer zugänglichen Waldstück geschah. Die Retter mussten also über die Gleise den nahen Fluss per Boot oder via Helikopter zur Unglücksstelle. Und die Opfer mussten aus den sich verkeilten Waggons herausgeschweißt und herausgeschnitten werden.
Es heisst, die Züge seien frontal zusammengestoßen. Was ist bekannt über den Unfallhergang?
Eigentlich nicht viel mehr. Der Unfallhergang ist ebenso einfach wie schockierend. Sie haben es gesagt, die zwei Züge sind am Morgen um 6.48 Uhr frontal auf einer eingleisigen Strecke ineinander geprallt.
Gibt es denn bereits erste Informationen über eine mögliche Unfallursache?
Alle Experten sagen, dass so etwas eigentlich gar nicht passieren kann, denn einspurige Strecken sind besonders gesichert. Das heißt, im Prinzip sind nie zwei Züge auf demselben Streckenabschnitt. Und wird ein Signal überfahren, kommt es zu einer automatischen Bremsung. Es gibt einen Magneten, der die Bremsung einleitet, wenn ein Haltesignal überfahren wird. Das heißt, über die Unfallursache herrscht nach wie vor komplette Unkenntnis und wir erhoffen uns vielleicht mehr um 13 Uhr.
Genau, Sie haben es angesprochen, um 13 Uhr wollen die Behörden informieren. Hier auf Radio SRF erfahren Sie selbstverständlich das Neueste zum schweren Zugunglück in Oberbayern. Besten Dank, Peter Vögeli. Und damit zu weiteren Meldungen des Mittags mit Daniel Hofer.
In der Schweiz waren Ende Januar knapp 164'000 Arbeitslose registriert. Das sind 12'700 mehr als im Januar 2015. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Die Arbeitslosenquote stieg damit auf 3,8%. Das ist der höchste Stand seit fast 6 Jahren. Beim Autobahntunnel durch den Belchen werden heute die Arbeiten für eine dritte Tunnelröhre in Angriff genommen. Die neue Röhre entsteht parallel zu den beiden bestehenden Tunnelröhren und verbindet Hägendorf im Kanton Solothurn mit Eptingen im Baselbiet. Ist die dritte Röhre fertig gebaut, sollen die beiden bestehenden Tunnel nach und nach saniert werden. Dank des 500 Millionen Franken teuren neuen Bauwerks könne die Sanierung ohne größere Verkehrseinschränkungen realisiert werden, heißt es beim Bundesamt für Strassen. In Genf sind in der Nacht auf heute 2 Personen getötet worden. Zuerst hatten Anwohner die Polizei gerufen. Diese teilte mit, vor Ort habe ein Mann aus einer Wohnung mehrmals auf die Beamten geschossen. Diese hätten zurückgeschossen und den Mann tödlich verletzt. Im Innern der Wohnung stieß die Genfer Polizei später auf den leblosen Körper einer Frau. Zusätzliche Details gab die Polizei nicht bekannt. Weitere Ermittlungen seien im Gang, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft mit. Auch Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, kritisiert die russischen Luftangriffe rund um die umkämpfte syrische Stadt Aleppo. Das Vorgehen Russlands mache eine schwierige Situation noch schwieriger, sagte Tusk laut der Nachrichtenagentur Reuters in Brüssel. Durch die Luftangriffe würden die gemäßigten Rebellen im Bürgerkriegsland weiter geschwächt. Außerdem würden so noch mehr Menschen in die Flucht getrieben. Ähnliche Vorwürfe an die Adresse Moskaus hatte gestern bereits die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht. Die russische Regierung hat erneut bestritten, dass bei ihren Angriffen auf Aleppo Zivilpersonen getötet worden seien. Das israelische Parlament hat drei arabische Abgeordnete für mehrere Monate vom Sitzungsbetrieb ausgeschlossen. Die drei hätten sich mit Familien palästinensischer Attentäter getroffen, berichtet das israelische Radio. Bei dem Treffen hatten die Angehörigen der Attentäter die Abgeordneten gebeten, die israelischen Behörden dazu zu bringen, die Leichen der Attentäter den Familien zu übergeben. Nach dem Treffen legten Regierungschef Netanyahu und Parlamentspräsident Edelstein Beschwerde gegen die drei Abgeordneten ein. Im 120-köpfigen israelischen Parlament sitzen 13 arabische Israeli. Die Proteste gegen ein geplantes Registrierzentrum für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Kos verschärfen sich. Neben der Polizeistation der Insel explodierte gestern ein Sprengsatz, wie das staatliche griechische Radio heute berichtet. Verletzt wurde niemand, doch die Explosion sei weitherum hörbar gewesen. Viele Bewohner der Insel befürchten, dass der Flüchtlingszustrom den Tourismus, die wichtigste Einnahmequelle, ruinieren könnte. Neben Kos sind auch auf weiteren griechischen Inseln Registrierzentren für Flüchtlinge geplant. Auf der Insel Lesbos ist bereits ein Zentrum in Betrieb. Der frühere griechische Finanzminister Yannis Varoufakis fordert mehr Demokratie sowie mehr Transparenz in den europäischen Institutionen. Der Zerfall Europas müsse gestoppt werden, sagte Varoufakis in Berlin. Um dies zu erreichen, will der ehemalige griechische Finanzminister eine europaweite Bewegung aufbauen. Diese soll verschiedene Protestbewegungen aus ganz Europa unter einem Dach vereinen. Das Wetter heute Nachmittag und Abend ist stürmisch, dazu kommt verbreitet Regen auf. Morgen gibt es im Norden einige Schneeschauer bis etwa 400 Meter. Dazwischen zeigt sich ab und zu die Sonne bei 6 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei 10 Grad.
Es ist zwar nur eine Eins hinter dem Komma. Um 0,1% ist die Arbeitslosigkeit im Januar gegenüber dem Vormonat gestiegen, von 3,7 auf 3,8%. Auf den ersten Blick ein kleiner Anstieg. Doch die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist damit so hoch wie seit rund 6 Jahren nicht mehr. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger, im Januar sind regelmäßig am meisten Menschen arbeitslos gemeldet, weil saisonal bedingt Jobs fehlen, zum Beispiel im Baugewerbe. Wie ist denn die aktuelle Arbeitslosigkeit einzuschätzen?
Ein großer Teil der Zunahme ist saisonbedingt, aber man sieht, immer mehr Menschen verlieren ihre Stelle aus wirtschaftlichen Gründen, also weil das Geschäft nicht mehr so gut läuft und dieser Anteil nimmt zu. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO will noch nicht von einer Krise sprechen, aber mit einer Quote von 3,8% nähern wir uns schon den Höchstständen während der letzten Krise 2009-2010. Damals stieg die Quote auf bis zu 4,4%.
Ist die Situation heute denn vergleichbar mit diesen Jahren unmittelbar nach der Finanzkrise?
Es gibt einen ganz großen Unterschied. Damals war die Finanzkrise und diese stürzte die gesamte Weltwirtschaft in eine Krise. Die Aufträge wurden gestrichen, sozusagen von heute auf morgen. So stieg die Arbeitslosenquote 2009 rasant von Monat zu Monat bis zum Höchststand Ende Jahr und dann sank sie wieder. Und man sieht das auch gut bei der Kurzarbeit. In Spitzenzeiten meldeten einige tausend Betriebe Kurzarbeit an, um zu überbrücken, in der Hoffnung, das kommt wieder gut. Das sieht diesmal anders aus. Es sind nur einige hundert Betriebe, die auf Kurzarbeit umgestellt haben. Die Quote pendelte lange hin und her. Und das zeigt, dieses Mal kommt alles sehr schleichend. Es ist nicht eine Weltwirtschaftskrise, sondern mehr ein Schweizer Problem. Der starke Franken, der beschäftigt die Industrie eben schon länger. Aber jetzt schlägt er so richtig durch.
Nun haben sich ja gerade in den letzten Monaten und Wochen die Meldungen über Betriebsschließungen und Stellenabbau gehäuft. Ganz kurz, heißt das, wir müssen uns auf einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit gefasst machen?
Das SECO rechnet bis Sommer mit steigender Arbeitslosigkeit wegen des starken Frankens. Das heißt, dass einige Betriebe nicht mehr länger durchhalten. Die Arbeitslosenquote könnte auf über 4% steigen. Dann aber soll sich gemäß SECO die Situation beruhigen, denn der Euro kostet schon jetzt über einen Franken 10. Dann seien die Stimmung im Lande auch und auch weltweit die Konjunktur wieder besser als vor 6 Jahren. Das mag stimmen, bloß das kann auch wieder drehen, was die aktuelle Unsicherheit an den Märkten zeigt. Und das wäre dann wiederum eine zusätzliche Belastung für den Schweizer Arbeitsmarkt.
Danke für diese Einschätzungen, Susanne Giger von der SRF Wirtschaftsredaktion. Ja, die schleichend steigende Arbeitslosigkeit spüren die regionalen Arbeitsvermittlungszentren. In Winterthur zum Beispiel. Dort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend Mühe, alle Stellensuchenden genügend betreuen zu können. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann war dort.
Mitten im riesigen ehemaligen Industriegelände der Firma Sulzer in einem kühlen, modernen Bau befindet sich das RAF Winterthur. Frauen, Männer, Junge und Ältere, die meisten mit einem Mäppli mit Dokumenten unter dem Arm, betreten das Gebäude und verlassen es eine knappe Stunde später wieder. Zum Beispiel dieser Mann, der im letzten Jahr seinen Job als Lastwagenfahrer verloren hat.
Wirtschaftliche Gründe, das war der Grund. Ich bin 3 Jahre die letzte Firma gewesen und als wirtschaftliche Gründe hat nicht geklappt.
Wirtschaftliche Gründe, keine Frage, sagt Jürgen Fackelmeier, der Leiter des RAF Winterthur in seinem Büro im 2. Stock. Der Schock, den die Aufhebung der Euro-Franken-Untergrenze ausgelöst habe, sei unterdessen auch in seinem Haus spürbar. Nicht sprunghaft, sondern schleichend sei die Zahl der Arbeitslosen gestiegen und mit Verzögerung. Fackelmeier nimmt das Beispiel des Industriekonzerns Rieter, der seine Produktion wegen des Frankenschocks ins Ausland verlagert und über 200 Stellen in der Schweiz abbaut.
Das wurde angekündigt etwa im Sommer 2015 und jetzt erfolgen erst die Kündigungen.
Die Rieter-Mitarbeiter kommen erst, das RAF Winterthur hat seine Kapazitätsgrenzen jedoch bereits überschritten. Um die einzelnen Stellensuchenden optimal betreuen zu können, sollte ein Personalberater nicht mehr als 130 verschiedene Dossiers zu verantworten haben.
Wenn es mehr werden, also sagen wir 150, 160, dann muss man bereits an Maßnahmen denken, wie man den Betrieb etwas entlasten kann. Und in Winterthur sind wir sogar noch darüber. Also wir haben jetzt Dossierbelastungen, die 180 und mehr sind.
Die Personalberater haben weniger Zeit für die Stellensuchenden. Sie laden sie weniger häufig vor. Das Resultat, die Arbeitslosen bleiben länger ohne Stelle. Um die Betreuungssituation zu verbessern, stellt RAF-Leiter Fackelmeier 3 zusätzliche Personalberater ein, um die bisherigen 49 zu entlasten. Nachlassen werde der Druck, trotz leicht besserer Wirtschaftsaussichten, aber vorerst nicht, glaubt Jürgen Fackelmeier. Die Stellensuchenden draußen spüren diesen Druck drinnen. Zum Beispiel diese Frau, die in der Kinderbetreuung arbeiten möchte.
Unter den Umständen, die Mitarbeiter haben vom RAF, glaube ich, versucht sie das Beste zu geben. Aber ich sehe halt einfach, dass die unter einem wahnsinnigen Druck sind, weil sie eben so viele Dossiers haben, so viele Leute, dass es einfach, ja.
Immerhin, Hoffnung scheinen die RAF-Mitarbeiter den Stellensuchenden zu vermitteln. Die Hoffnung, dass sie, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen, wieder eine Stelle finden.
Ja, schon, aber irgendein ist, ich denke, im Moment ist es schwer.
Ja, manchmal gibt es so spontane Stellen, wo man wirklich geht, einfach vorstellen und da kann man nächste Woche anfangen zum Arbeiten.
Aus Winterthur der Bericht von Klaus Ammann. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Die Flüchtlinge brauchen in erster Linie ein Dach über dem Kopf. Und das dringend. Ein Mitarbeiter von Médecins Sans Frontières schildert die Situation an der syrisch-türkischen Grenze. Dann:
Keine Lösungsansätze, wie man das Hungerproblem auf dieser Welt lösen kann. Und das ist, was mich stört, oder?
Rohstoffhändler Christian Jörg ärgert sich über die Juso-Initiative gegen Nahrungsmittelspekulation. Und Gemeindeparlamente gehören zum Rückgrat der direkten Demokratie. Doch im Kanton Basel-Land haben die Politikerinnen und Politiker nur wenig Sitzleder. Die Folgen dieses Kommen und Gehens am Beispiel von Liestal. Bis vor ein paar Jahren schien man sich einig, auf der Welt habe es zu viele Waffen, Abrüstung sei das Ziel. 1991 vernichteten US-Präsident Bush und der sowjetische Präsident Gorbatschow noch atomare Sprengköpfe. Heute hat der Wind gedreht. Fast überall in der Welt wird kräftig aufgerüstet. Und auch in Europa ist die Phase der Abrüstung vorbei. Fredrik Steiger.
Nie mehr seit fast 30 Jahren, also seit dem Ende des Kalten Krieges, sei die Weltlage angespannter gewesen als gerade jetzt. Zu diesem Schluss kommt die Londoner Strategiedenkfabrik IISS. Kriege und Konflikte gab es zwar auch in all den Jahren seither, aber es waren meist innerstaatliche Auseinandersetzungen, Bürgerkriege. Manche davon zwar blutig, aber in ihrer Dimension begrenzt. Jetzt auf einmal gibt es wieder erhöhte Spannungen zwischen Staaten. In wachsendem Maße, etwa in Syrien, sind auch Großmächte beteiligt. Problematisch bleibt nicht zuletzt Osteuropa. Zwar rechnen die Londoner Strategieforscher im Moment nicht mit einem militärischen Angriff Russlands auf NATO-Mitglieder. Doch Moskau treffe entsprechende Vorkehren, positioniere Waffen und Truppen im Westen des Landes. Sollte es also doch irgendwann zu einer militärischen Konfrontation mit der NATO kommen, dann stünde Russland heute weit besser da als noch vor Monaten. Es sei keineswegs sicher, dass die westliche Militärallianz ihre östlichen Bündnispartner wirklich umfassend verteidigen könnte, wie sie das behauptet. Besonders beim Baltikum gäbe es große Fragezeichen. Die massive russische Aufrüstung bewegt nun viele europäische Länder dazu, ihre Rüstungsetats nicht weiter herunterzufahren. 2015 wurde erstmals nach Jahren nicht mehr gekürzt. Daraus könnte bald auch in Europa eine neue Phase zumindest moderater Aufrüstung folgen. Fast überall sonst in der Welt wird ohnehin kräftig aufgerüstet. Neben Russland auch in China, in Ostasien generell, in Indien, im Nahen Osten. Dort könnte das Ende der Sanktionen gegen den Iran eine zusätzliche Aufrüstungsrunde einläuten. Und die iranische Aufrüstung dürfte wiederum die Golfstaaten und Israel zu weiteren Waffenkäufen motivieren. Angespannt ist die Lage auch in Ostasien, wo China gegenüber seinen kleineren Nachbarn immer aggressiver auftritt, wo Japan als Militärmacht wieder stärker in Erscheinung tritt und wo niemand weiß, wie weit Nordkorea mit seinem Atom- und Raketenprogramm geht. Eine Welt in Aufruhr also laut dem IISS. Eine Welt mit immer mehr Unwägbarkeiten. Eine Welt mit immer mehr Akteuren mit moderneren, also tödlicheren Waffen. Zumal keineswegs nur Staaten wieder stärker auf militärische Potenz setzen, sondern auch nichtstaatliche Akteure, Terrororganisationen, Guerillatruppen, Milizen. Immer fortschrittlichere Waffensysteme in immer mehr Händen, eine beängstigende Entwicklung.
Fredrik Steiger. Wir schauen das weltweite Aufrüsten noch vertiefter an. Um eins im Tagesgespräch ist Studienmitautor Bastian Giegerich bei uns zu Gast. Bloß weg vor Bomben, Granaten, Schüssen, dem Tod entfliehen. Zehntausende Menschen flüchten aus der syrischen Stadt Aleppo Richtung Türkei. Die syrische Armee zieht die Schlinge um die Millionenmetropole immer enger, mit Hilfe russischer Kampfflugzeuge und iranischer Kämpfer. Die Syrerinnen und Syrer sind bis zur türkischen Grenze gelangt, doch dort kommen sie nicht weiter und zurück können sie auch nicht mehr. Wie es dort aussieht, weiß ein Mitarbeiter von Médecins Sans Frontières. Veronika Meyer berichtet.
Es ist kalt derzeit an der syrisch-türkischen Grenze nördlich der Millionenstadt Aleppo. In der Nacht fallen die Temperaturen manchmal fast gegen den Gefrierpunkt. Schutz vor Nässe und Kälte gibt es kaum. Es fehlt an den grundlegendsten Dingen, an Nahrung, Wasser, Decken, Matratzen und an einem Dach über dem Kopf. Die Leute mit Zelten zu versorgen, habe im Moment denn auch oberste Priorität, sagt Sam Taylor von der Organisation Ärzte ohne Grenzen, MSF, die mit lokalen Mitarbeitern vor Ort ist, die den internationalen Mitarbeitern laufend über die Situation berichten.
Many of them are in very difficult positions because the camps that already existed in northern Syria, they're full.
Viele Menschen an der Grenze sind in einer sehr schwierigen Situation, sagt Sam Taylor, denn die bereits bestehenden Flüchtlingslager sind voll und so harren die Leute entlang der Straße aus oder wo immer sie gerade Platz finden. Wir versuchen sie mit Zelten und dem Nötigsten zu versorgen, aber das ist schwierig, denn die Leute sind entlang der Grenze über ein weites Gebiet verteilt und der Zugang zu ihnen ist nicht immer einfach.
But obviously it's very difficult because they're spread out over a large area along the border. So it's not easy to get access to these people.
Schätzungsweise bis zu 50.000 Menschen sind in den letzten Tagen und Wochen aus der Region um Aleppo an die syrisch-türkische Grenze geflüchtet. Doch die Grenze in die sichere Türkei bleibt für die Mehrheit dieser Menschen weiterhin geschlossen.
The information that we have is around 6,000 refugees have been allowed into Turkey and they've been settled.
Laut den Informationen, die MSF habe, habe die Türkei in letzter Zeit rund 6,000 Flüchtlinge ins Land gelassen. Eine kleine Zahl gemessen an der großen Zahl jener, die noch immer an der Grenze ausharren. Doch, so gibt Sam Taylor zu bedenken, die Türkei selber schultere bereits eine große Last. 2,5 Millionen Syrerinnen und Syrer hat die Türkei in den letzten Jahren aufgenommen. Sie versorgt nach eigenen Angaben deshalb die Flüchtlinge aus der Region um Aleppo nicht im eigenen Land, sondern hinter der Grenze mit dem Nötigsten. Derweil bereiten sich offenbar die schätzungsweise 300.000 Bewohnerinnen und Bewohner, die noch in den umkämpften Teilen Aleppos ausharren, auf das Schlimmste vor, die Belagerung durch die syrische Armee und auf eine Kriegstaktik, die das Regime bereits in anderen Städten angewandt hat. Ganze Orte werden abgeriegelt, Hilfslieferungen nicht mehr durchgelassen und die Bevölkerung einfach ausgehungert.
Veronika Meyer. Das Flüchtlingshilfswerk der UNO, das UNHCR, hat die Türkei heute aufgerufen, sämtliche Flüchtlinge aus Aleppo aufzunehmen. Neun Minuten vor eins. Schluss mit der Spekulation mit Nahrungsmitteln. Das fordert die Initiative der Jungsozialisten, über die wir Ende Monat abstimmen. Die Initiative zielt direkt auf Rohstoffhändler und Banken. Diese sollen keine spekulativen Geschäfte mehr mit Mais, Weizen und anderen Nahrungsmitteln machen dürfen. Die Credit Suisse zum Beispiel. Sie ist bei den Schweizer Banken führend in diesem Geschäft. Dabei hatte sie vor 2 Jahren versprochen, aus diesem Bereich auszusteigen. Wie man bei der CS, bei anderen Banken und unter Rohstoffhändlern über ein Verbot von Nahrungsmittelspekulation denkt, weiß Maren Peters.
Rohstoffhändler Christian Jörg redet sich schnell in Rage, wenn er auf die Spekulationsstopp-Initiative angesprochen wird. Sie schieße am Ziel vorbei.
Es wird gegen das klassische Feindbild der JUSO, das sind die internationalen erfolgreichen Konzerne und die Banken, geschossen. Keine Lösungsansätze, wie man das Hungerproblem auf dieser Welt lösen kann. Und das ist, was mich stört, oder?
Der Hunger habe doch ganz andere Ursachen als die Spekulation mit Nahrungsmitteln, sagt der Chef von MAG Commodities, einem globalen Rohstoffhändler mit Sitz in Bar, der unter anderem mit Weizen, Roggen und Mais handelt. Er nennt als Beispiel schlechte Ernten, die wachsende Nachfrage aus Ländern wie China oder Verschwendung.
In den Entwicklungsländern etwa 30% der Nahrungsmittel, die produziert werden, verrotten, weil die Infrastruktur nicht richtig ist.
Angebot und Nachfrage bestimmten die Preise. Spekulation spiele allenfalls eine kleine Rolle, sagt Christian Jörg, der auch Geschäftsführer des Commodity Club Switzerland ist, einer Vereinigung von Unternehmern und Fachleuten, die mit Rohstoffhandel zu tun haben. Allerdings, so eindeutig wie Christian Jörg die Lage darstellt, ist sie nicht. Es gibt zahlreiche Studien zum Thema. Diejenigen, die einen preistreibenden Einfluss der Spekulation auf die Nahrungsmittelpreise sehen und diejenigen, die keinen oder gar einen preisdämpfenden Effekt sehen, halten sich in etwa die Waage. Trotzdem ist die Spekulation mit Nahrungsmitteln zunehmend verpönt. Große deutsche Banken wie die Commerzbank haben sich inzwischen nach großem öffentlichem Druck aus dem Geschäft zurückgezogen. In der Schweiz hatte die Credit Suisse schon vor mehr als 2 Jahren ihren Rückzug aus diesem umstrittenen Bereich angekündigt. Tatsächlich hatte die Bank aber auch Ende 2015 noch rund 3,7 Milliarden Franken in Agrarrohstoffen angelegt, wie eine Studie im Auftrag der SP-Bundeshausfraktion zeigt. Das ist 1/3 mehr als noch vor 2 Jahren und mehr als jede andere Bank in der Schweiz. Die Credit Suisse verteidigt sich. Die CS führe ausschließlich Transaktionen im Auftrag von Kunden aus, schreibt sie in einer schriftlichen Stellungnahme. Und weiter?
Die wenigen diesbezüglichen CS-Anlageprodukte, die ausschließlich auf Nahrungsmitteln basieren, werden mit dem Ende ihrer Laufzeit nicht mehr verlängert und damit vom Markt entfernt. Und es werden auch keine neuen Produkte aufgelegt.
Auch die Zürcher Kantonalbank betont auf Anfrage, dass sie keinen Eigenhandel mit Agrarrohstoffen betreibe, ihren Kunden aber die Möglichkeit biete, in breiter gestreute Rohstofffonds zu investieren. Auch das also nur ein halbherziger Rückzug. Während diese Banken also ein Interesse daran haben, dass die Spekulationsstopp-Initiative scheitert, verzichtet die Alternative Bank Schweiz aus ethischen Gründen freiwillig auf Geschäfte mit Spekulanten. Martin Rohner, Vorsitzender der Geschäftsführung.
Bei den Anlagen, die wir unseren Kunden und Kundinnen empfehlen, ist die Spekulation mit Nahrungsmitteln ein Ausschlusskriterium, etwa bei der Beurteilung von Banken oder auch anderen Finanzintermediären. Das heißt eigentlich, dass wir in der Praxis dann meistens auch große internationale Bankinstitute nicht aktiv anbieten in unserem Anlageuniversum.
Gerade weil nicht gesichert sei, ob Spekulation einen Einfluss auf die Preise habe, wolle die Bank das Vorsichtsprinzip walten lassen, sagt Rohner und begrüßt deshalb die Spekulationsstopp-Initiative der Jungsozialisten. Auch Hans Stettler, Geschäftsführer von Agrocommerz, einem der größten privaten Getreidehändler der Schweiz, sagt, er wäre wohl nicht betroffen von der Juso-Initiative. Trotzdem ist er dagegen, denn sie sei allzu leicht zu umgehen.
Ich denke, das ist relativ wirkungslos, weil die Börsenhandelsplätze, die sind ja bekanntlich im Ausland. Das heißt, die Rohstoffe werden in London, in Chicago oder in Singapur gehandelt.
Falls Schweizer Banken nicht mehr mit Derivaten auf Agrarrohstoffe handeln dürften, dann würden das eben Banken in Luxemburg oder London übernehmen, meint Stettler. Die Gefahr der Umgehung sieht auch Martin Rohner von der Alternativen Bank.
Es würde aber auch eine Signalwirkung haben, dass ein wichtiger Finanzsektor hier Stellung bezieht und eben auch dieses potenzielle Risiko erkannt hat.
Das könnte zu einem Umdenken in anderen Ländern führen, hofft er. Doch mit dieser Meinung steht die Alternative Bank in der Schweizer Wirtschaft weitgehend allein da.
Mitreden und mitgestalten. Im Land des Föderalismus und der direkten Demokratie liegt das den Bürgerinnen und Bürgern in den Genen, könnte man meinen. Doch das politische Engagement auf Gemeindeebene nimmt ab. Im Kanton Basel-Land zum Beispiel tritt fast jede zweite aus dem Gemeindeparlament zurück. Warum das so ist? Patrick Künzle mit Antworten aus Liestal.
Regierungsgebäude Liestal, 17 Uhr. Merit Franke ist die Präsidentin des Gemeindeparlaments. Sie ergreift das Wort.
Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Einwohnerrat, ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten Sitzung im neuen Jahr.
Einmal im Monat versammeln sich hier im Regierungsgebäude 40 Frauen und Männer. Und es sind immer wieder neue Gesichter im Saal. Denn im Gemeindeparlament Liestal herrscht ein Kommen und Gehen. Mehr als die Hälfte aller Politiker, die vor 4 Jahren gewählt wurden, ist heute nicht mehr im Amt. Thomas Eugster, Präsident der FDP in Liestal, sagt:
Das ist die Einstiegsschwelle in das Parlament. Und da ist es natürlich durchaus möglich, dass vielleicht der eine oder die andere dann merkt, dass es vielleicht anders ist, als sie sich das vorgestellt haben.
Und dann trete man halt wieder zurück. Deshalb gäbe es in den Baselbieter Gemeindeparlamenten auch deutlich mehr Wechsel als im Kantonsparlament, wo meistens erfahrene Politiker aktiv seien. Politiker, die besser wissen, was auf sie zukomme. Da gäbe es aber noch etwas, das die vielen Wechsel erkläre, ergänzt Gemeindeparlamentspräsidentin Merit Franke.
Wir haben viele junge Leute im Einwohnerrat und gerade wenn man noch in Ausbildung ist, kann man sich nicht für 4 Jahre oder sogar 8 Jahre verpflichten, weil man weiß gar nicht, was die nächsten 2 Jahre bringen. Wenn man ein Studium abschließt oder eine Familie gründet, da kann sich vieles verändern.
Und ein Rücktritt aus Frust, weil die Politmühlen langsam mahlen zum Beispiel? Diego Stoll von der SP schüttelt den Kopf.
Was ich sagen kann, ist, dass ich noch niemals festgestellt habe, dass jemand aus Frustration zurückgetreten ist.
Und tatsächlich, fragt man die Gemeindeparlamentarier, die in letzter Zeit zurückgetreten sind, dann klingen sie nicht frustriert über die Politik. Es sei die Zeit, sagen Corinne Hügle und Lorenz Rudin unisono.
Also ich war 3 Jahre dabei. Ich habe in diesen 3 Jahren nebenbei 80% gearbeitet und 2 kleine Kinder bekommen. Der Einwohnerrat hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber auf die Dauer war das einfach ein zu hohes Pensum.
Ich wurde im Juni 2014 Vater und habe dann neue Prioritäten gesetzt, welches dann zulasten meiner Tätigkeit im Einwohnerrat Konsequenzen hatte.
Aber was bedeuten nun die vielen Rücktritte für die Arbeit im Liestaler Gemeindeparlament? Geht dabei nicht sehr viel Fachwissen verloren? Nein, findet Ratspräsidentin Merit Franke.
Wenn man weiß, ein Rücktritt steht bevor in einer Fraktion, kann die Fraktion schon den Nachfolger vorbereiten auf das Amt. Das Wissen wird weitergegeben von einem Politiker zum nächsten.
Die Ratspräsidentin kann den vielen Rücktritten während der Legislatur sogar etwas Positives abgewinnen. Es sei gut, dass die Gemeindeparlamentarier schön verteilt über 4 Jahre zurücktreten und nicht alle gleichzeitig vor den Wahlen. 20 neue Gemeindeparlamentarier gleichzeitig einzuarbeiten, das wäre viel schwieriger, findet Merit Franke. Und überhaupt?
Ich finde, man sollte nicht bedauern, dass so viele Personen zurücktreten, sondern man sollte sich auch freuen, dass sich so viele Personen für dieses Amt zur Verfügung stellen.
Und sowieso ist die ganze Wechselerei während der Legislatur nun vorbei. Im Februar wird das Gemeindeparlament neu gewählt und erstaunlicherweise treten dabei alle 40 aktuellen Parlamentarier wieder zur Wahl an. Wenigstens jetzt herrscht also Ruhe im Liestaler Gemeindeparlament.
Der Bericht von Patrick Künzle. Damit ist es eins geworden, gleich auf SRF 1 und 4, auch in Europa bestehe die Gefahr eines Kriegs, sagt Bastian Giegerich vom Internationalen Institut für strategische Studien in London. Warum er dauerhaften Frieden für eine Illusion hält, erklärt er im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Daniel Hofer.
Nach dem Zugunglück im deutschen Bundesland Bayern steigt die Zahl der Toten auf 9. Weiter wurden beim Zusammenstoß zweier Regionalzüge mindestens 150 Menschen verletzt, 50 davon schwer. Beim Autobahntunnel durch den Belchen wurden heute die Arbeiten für eine dritte Tunnelröhre in Angriff genommen. Dank der neuen Röhre können die beiden bestehenden Tunnel saniert werden und die Autobahn A2 kann zwischen den Kantonen Solothurn und Basel ohne Einschränkung offen bleiben. Auch Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, kritisiert die russischen Luftangriffe rund um die umkämpfte syrische Stadt Aleppo. Durch die Luftangriffe würden so noch mehr Menschen in die Flucht getrieben, sagte Tusk laut Agentur Reuters.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.